Herzlich willkommen zu unserem Aquam Podcast. Schön, sind Sie wieder dabei. Unser Thema heute ist die Versorgungssicherheit bei Arzneimitteln. Ein Thema, das im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, aber auch jetzt mit der Ukraine-Krise medial stark in den Fokus gerückt ist. Mein Name ist Munja Schröder. Ich bin Apothekerin und Geschäftsführerin der Aquam. Mir gegenüber sitzt Hans-Christian Meyer. Hallo, Hans-Christian.
Ja, hallo, Munja.
Du bist Apotheker, hast in Bonn studiert und deine Doktorarbeit im Bereich Arzneimittelentwicklung an der Universität Hamburg erarbeitet. Möchtest du vielleicht dich kurz vorstellen?
Ja, klar. Also wie du gerade schon gesagt hast, bin auch Apotheker, hatte in Bonn studiert und wollte, auch wenn ihr das vielleicht nicht gerne, nie wirklich in die Apotheke. Bei mir war das Thema, dass viele Verwandte schwere Krankheiten hatten, wie zum Beispiel Krebs, und daran wirklich zugrunde gegangen sind. Also dachte ich mir, es macht Sinn, wenn ich vielleicht in die pharmazeutische Industrie gehe, um Arzneimittel zu entwickeln. Im sechsten Semester, das war damals pharmazeutische Technologie, habe ich dann aber erkannt, dass das meine Passion ist und habe dann entschieden, im Bereich Arzneimittelentwicklung in Hamburg zu promovieren und hatte dann eine Gelegenheit bekommen, in die pharmazeutische Industrie einzusteigen in Deutschland und war da beteiligt am Bau einer Pharmafabrik und der Verlagerung einer ganzen Reihe an Produkte. Und mittlerweile bin ich jetzt mehr als 27 Jahre in der pharmazeutischen Industrie tätig, aktuell in einem sehr großen Pharmaunternehmen, in einem globalen Pharmaunternehmen. Und natürlich liegt uns die Versorgungssicherheit der Arzneimittel sehr am Herzen.
Ja, also so bist du genau die richtige Person, um dieses Gespräch mit mir heute zu führen. Ich freue mich sehr, dich heute bei Aquam zu Gast zu haben.
Danke für die Einladung, ja.
Das Thema Versorgungssicherheit ist für Offizinapotheker wirklich von großer Relevanz, denn wir haben einen Versorgungsauftrag. Nun höre ich vielleicht schon gleich kritische Stimmen. Viele werden sagen, halt, 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 in der Schweiz ist es anders als in Europa. Das ist nicht, die Apotheker haben nicht so direkt einen Versorgungsauftrag oder es ist nicht so im Gesetz formuliert. Zum Beispiel in Deutschland ist es im Gesetz verankert, da steht, den Apotheken obliegt die im öffentlichen Interesse gebotene Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Arzneimittelversorgung der Bevölkerung. Dennoch nehmen Apothekerinnen auch in der Schweiz diese Verantwortung wahr. Und wir suchen natürlich auch bei Versorgungsschwierigkeiten nach passenden Lösungen. Zum Beispiel können wir unter bestimmten Bedingungen Medikamente auch selber herstellen. Das haben wir ja auch gelernt im Studium. Oder wir können die Medikamente direkt aus dem Ausland importieren, sofern das betreffende Arzneimittel auch in einem Land mit einem vergleichbaren Kontrollsystem zugelassen ist. Dann kommt hinzu, dass wir ja die Letzten in der Lieferkette sind. Und oft müssen wir auch für Probleme gerade stehen vor unseren Kunden, aber die Probleme sind eigentlich im Hintergrund verursacht worden. Und so ist es auch für uns wahrscheinlich doch spannend, mal die Perspektive zu wechseln und ein bisschen hinter den Kulissen zu schauen, um zu verstehen, ja, was sind die Schwierigkeiten der Pharmaindustrie und was macht sie, um diese Versorgung sicherzustellen? Und dann muss ich sagen, dass das Problem der Versorgungssicherheit, das hat sich in den letzten Jahren doch extrem zugespitzt. Also Lücken und Engpässe in der Versorgung von Arzneimitteln, die haben in der Corona-Pandemie zugenommen oder sie sind medial in den Fokus gerückt. Das Problem ist eigentlich nicht neu. Also ich habe da mal ein bisschen recherchiert und gesehen, dass schon 2019 das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung 238 Meldungen von Versorgungsstörungen erhalten hat für Medikamente, die einen lebenswichtigen, meldepflichtigen Wirkstoff enthalten. Das heißt, das ist eine Auswahl von Medikamenten. Und da muss ich sagen, ich habe mir diese BWL-Liste angeschaut. Viele Medikamente, die zum Beispiel unsere chronisch kranken Patienten brauchen, sind gar nicht gelistet. Also das ist nur die Spitze des Eisbergs. Und tatsächlich habe ich dann geschaut, was sind dann die Medikamente, die 2019 betroffen waren? Und das waren Antibiotika. Besonders Antibiotika zur systemischen Anwendung, antineoplastische Mittel, immunmodulierende Mittel, Impfstoffe, aber auch Schmerzmittel und Medikamente für das kardiovaskuläre System sowie Medikamente gegen Parkinson. Und was spannend ist, ist, dass aber 60% dieser Medikamente, das waren parenterale Verabreichungsformen, Und vom Tag der Meldung bis zum Abschluss der Versorgungsstörung dauerte es durchschnittlich 107 Tage. Wenn man sich vorstellt, was es bedeutet für eine Epileptikerin, zum Beispiel einen Tag auf ihr Medikament zu verzichten, sind natürlich 100 Tage sehr, sehr lang. Und ich weiß, dass es gibt auch viele Apotheker, die immer wieder auch politisch auf diese Problematik hinweisen. Denn also es gibt Dr. Enea Martinelli, er ist der Chefapotheker im Spital Interlaken. Und der warnt immer und spricht sehr häufig über diese Problematik. Und er hat selber, er sagt es, in einer Nacht des Ärgers eine Webseite ins Leben gerufen, die heißt Drug Shortage. Kennst du diese Liste, diese Webseite?
Ja, wir kennen das.
Ja. Ja, weil genau, also da hat er wirklich so eine zentrale Plattform gemacht, wo Berufsleute im Gesundheitswesen sich frühzeitig über Lieferengpässe informieren können und reagieren. Und für ihn war das auch wichtig, dass die Information ganz unabhängig von der Ursache des Lieferengpasses erfolgt und auch unabhängig davon, ob das Medikament für die Landesversorgung wichtig ist. Weil, wie wir gesehen haben, diese BWL-Liste enthält nicht alle Wirkstoffe. Und das Spannende ist, das Vorbild für diese Webseite, das war eine Initiative der kanadischen Regierung, die schon im Jahr 2012 mit der Provinz Alberta eine Multi-Stakeholder-Steuerungsgruppe ins Leben gerufen hatte, die sich mit Lieferengpässen und deren Management befasst hat. Und vertreten waren dort die Industrieverbände und die Verbände der Berufsleute im Gesundheitswesen. Also man sieht, das Problem ist nicht neu. Und ich denke, dass viele unserer Zuhörer sich auch an das Problem mit dem Valsartan im Sommer 2018 erinnern werden. Damals wurde bekannt, dass der in China hergestellte Wirkstoff verunreinigt war mit dem potenziell krebserregenden N-Nitrodimethyldiamin, also NDMA. Und das hat dann zu einem Rückruf sämtlicher Generika geführt. Nur noch, das war interessant, das Originalpräparat, das war noch nicht verunreinigt, aber das war wirklich ein Glücksfall, weil, wie ich erfahren habe, war Novartis kurz davor, auch einen Vertrag mit dem Hersteller in China zu schließen. Also es war wirklich eine Glückssache, dass das Präparat nicht verunreinigt war. Aber es hat das Problem nicht gelöst, weil dann war natürlich der Bedarf so stark erhöht, dass es dann dort Lieferengpässe gab. Und dann musste man quasi auf einen anderen Sartan wechseln. Das provozierte dann kurzfristig hier einen höheren Bedarf. Und so kam es zu einem Rattenschwanz und man musste ständig wechseln. Also das war wirklich komplex. Und das Problem in der Corona-Pandemie wurde das dann noch akuter, weil viele Rohstoffhersteller in China dann ihre Betriebe über längere Zeiträume schließen mussten. Und ich würde sagen, es hat einfach das Problem noch sichtbarer gemacht, weil plötzlich die internationalen Abhängigkeiten offensichtlich wurden. Und klar, plötzlich haben die Medien sich darum gekümmert und alle haben sich darüber sehr empört. Und nun bin ich natürlich sehr froh, jemanden aus der Pharmaindustrie zu hören. Und meine Frage an dich, Christian, ist, welche speziellen Herausforderungen musste die Pharmaindustrie in dieser Zeit bewältigen?
Also vorab möchte ich vielleicht nochmal ergänzen. Also natürlich ist sich die Pharmaindustrie darüber im Klaren, dass wir eine besondere Verantwortung haben. Und ich kann dir versichern, dass wir alles tun, um zu vermeiden, dass wir Lieferausfälle oder Lieferengpässe haben, weil uns klar ist, dass wir damit ja das Leben von Menschen negativ beeinflussen. Unser Job ist es ja, hochwertige Arzneimittel zur Verfügung zu stellen, um einfach das Leben, die Lebensqualität von Menschen zu verbessern oder sogar ihr Leben zu retten. Also von daher ist das ein Thema, was uns wirklich sehr am Herzen liegt. Ja, im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hatte die Pharmaindustrie eine ganze Reihe an Herausforderungen zu meistern. Die Presse und auch die öffentliche Diskussion hat sich hierbei aber zunächst erstmal im Wesentlichen darauf fokussiert, dass wir tatsächlich die Herstellung vieler Rohstoffe, also sowohl von Wirk- als auch von Hilfsstoffen, nach Asien im Wesentlichen nach China und Indien verlagert haben. Es gibt eine ganze Reihe an anderen Herausforderungen, aber weil es halt ein großes Pressethema war, was du auch gerade erwähnt hast, möchte ich zunächst mal darauf eingehen, was da eigentlich genau die Situation ist. Das geht nämlich schon zurück bis in die 80er oder 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Da lief ja diese sogenannte Globalisierung an. Und im Zuge dieser Globalisierung hat man sich natürlich auch angeguckt, wie können wir unsere Kosten optimieren, ohne die Qualität zu gefährden. Und man hat dann halt erkannt, dass insbesondere die Herstellung von Wirk- und Hilfsstoffen in Asien deutlich kostengünstiger ist, sodass eben tatsächlich in großem Maßstab die Produktion dieser Materialien nach Asien verlagert wurde. Und aus Kostengründen wurde hierbei auch oft nur ein einziger Standort qualifiziert. Und nachdem wir ja eine regulierte Industrie sind, können wir dann nicht einfach auf einen anderen Hersteller oder Standort wechseln, wenn der, den wir registriert haben, nicht lieferfähig ist.
Das war vielleicht auch das Problem, das muss man jetzt auch offen nennen, dass ja, da auch ein enormer Druck ausgeübt wird auf die Medikamentenpreise. Also ich habe manchmal das Gefühl, die Politik, die kümmert sich nur darum, hauptsächlich stimmt der Preis. Und das führt natürlich zu solchen Abhängigkeiten, die auch mit Gefahren verbunden sind.
Ja, genau. Und das haben wir auch verstanden. Aber Fakt ist, also auch zu Beginn der Corona-Pandemie war die Situation so, wie wir es gerade beschrieben haben. Und du hast es schon erwähnt. Was das Ganze dann verstärkt hat, ist, dass insbesondere in China Anfang des Jahres 2020 dann eben viele dieser Betriebe pandemiebedingt geschlossen wurden. Über längere Zeiträume, 8 Wochen und mehr. Und hierzu muss man halt wissen, diese Standorte in Asien laufen rund um die Uhr, 7 Tage die Woche, 24 Stunden. Und wenn die dann halt wieder geöffnet werden, kann der Rückstand, der da einfach entstanden ist, auch nicht so einfach so abgebaut werden. Und ich möchte auch noch erwähnen, das ist vielleicht vielen nicht so deutlich, dass im Hintergrund die Pharmaindustrie hier wirklich intensiv miteinander gesprochen hat und sich abgestimmt hat. Und als diese Betriebe halt in China wieder aufgemacht haben, hat man eben gesagt, die Großen nutzen jetzt nicht ihre Marktmacht aus und sagen einfach, wir sind ein großer Kunde, also beliefer uns, und die Kleinen werden eben nicht beliefert. Der Grund hierfür ist, dass man einen Reputationsschaden befürchtet hat, wenn die Presse dann halt aufgenommen hätte, dass kleine Pharmafirmen aus dem Wettbewerb gedrängt werden, weil die Pharmaindustrie die Krise nutzt, um einfach ihre Marktmacht auszunutzen. Also war dann die gesamte Branche über einen längeren Zeitraum davon betroffen, halt Wirk- und Hilfsstoffe zu bekommen. Und das nächste Thema war dann, als diese chinesischen Betriebe wieder lieferfähig waren, hatten wir Probleme, die Materialien nach Europa zu bekommen. Einfach deshalb, weil viele Häfen geschlossen waren. Viele dieser Waren werden per Schiff transportiert. Das hatte sich dann also als wirklich sehr schwierig erwiesen. Und ein Ausweichen auf Flüge war auch nicht so ohne weiteres möglich, da auch viele Flüge ausfielen und natürlich auch andere Branchen von der Situation betroffen waren. Nicht nur die Pharmabranche hatte ja Probleme, ihre Materialien nach Europa oder auch nach Amerika zu bekommen. Das betraf vor allen Dingen auch die Technologiebranchen, sodass man also auch mit denen gesprochen hat, wie wir mit der Situation umgehen, damit keine Branchen nun überproportional zu lange unter diesen Krisenfolgen leiden muss. Und wenn man dann denkt, wenn die Waren dann halt endlich in Deutschland oder in der Schweiz oder so angekommen waren, das Problem wäre gelöst. Leider war das auch nicht der Fall, denn genau dann war die Pandemie in Europa angekommen. Das heißt, unsere eigenen Mitarbeiter waren in Quarantäne oder in Isolation. In dem Zeitraum waren das bis zu 30% der Mitarbeiter, die einfach nicht verfügbar waren, sodass wir dann zwar Rohstoffe hatten, aber die Produktion auch nicht auf vollem Niveau durchführen konnten. Eine Qualifizierung als pharmazeutischer Mitarbeiter dauert lange Zeit. Man kann jetzt also auch nicht einfach sagen, wir nehmen Leiharbeiter, die einfach in der Pharmaproduktion dann herstellen sollen, sondern das ist ein recht aufwendiger Prozess. Die Produktion pharmazeutischer Arzneimittel ist ja relativ komplex. Das heißt, man braucht Sachverstand hierzu, sodass wir natürlich die eigenen Mitarbeiter gebeten haben, deutlich Überstunden zu leisten. Aber auch das hat seine Grenzen. Aber auch damit ist nicht genug. Es gab noch einen weiteren Themenkreis, der in der Presse, denke ich, gar nicht beachtet wurde, aber der für uns sehr wichtig war. Die Pharmaindustrie ist ja eine regulierte Industrie. Das heißt, wir können jetzt nicht einfach produzieren, wie und wo wir wollen. Und auch was unsere Maschinen und Anlagen angeht, können wir da jetzt nicht einfach sagen, ja, wir produzieren jetzt einfach mal, nur weil die Pandemie droht, ohne Auflagen einzuhalten. Für jede Maschine und Anlage haben wir mit den Behörden abgestimmt, in welchen Zeitfenstern die Maschinen zu warten sind und auch wie. Und natürlich müssen auch Sensoren regelmäßig kalibriert werden. Und solche Tätigkeiten werden üblicherweise von den Servicemitarbeitern der Lieferanten durchgeführt, die aber dann oft ganz woanders sitzen. Und pandemiebedingt war es so, dass diese oft nicht reisen durften. Wir haben zum Beispiel viele Lieferanten aus UK, die hatten dort kritische Virusvarianten, die durften gar nicht kommen. Aus anderen Ländern war die Situation, dass Servicemitarbeiter dann halt erst 2 Wochen in Quarantäne gemusst hätten, bevor sie dann für 1-2 Tage eine Kalibrierung oder eine Wartung bei uns durchführen. Und so viele Mitarbeiter haben diese Serviceunternehmen halt auch nicht. Also de facto war es dann halt so, dass tatsächlich Maschinen stehen geblieben sind, einfach weil die Wartungsfenster nicht durchgeführt wurden. Das Gleiche betrifft natürlich auch Reparaturen. Auch das kommt in der Pharmaindustrie vor, dass einfach eine Maschine mal repariert werden muss. Aber auch da werden solche Reparaturen natürlich von den Spezialisten der Lieferanten durchgeführt, die aus den gerade beschriebenen Gründen halt auch nicht kommen konnten. Sodass wir also insgesamt wirklich eine recht kritische Situation hatten, die wir rund um die Uhr managen mussten.
Ja, also man merkt, das ist sehr, sehr spannend, dir zuzuhören. Das ist ja wirklich sehr, sehr komplex. Und die Folgen, die kann man nicht so leicht antizipieren. Also wenn etwas irgendwo blockiert, dann hat das natürlich Konsequenzen, so eine ganze Reihe von Folgen, so ein Rattenschwanz von Effekten. Und jetzt meine Frage, ja, wie hat die Pharmaindustrie das denn gemanagt? Welche Lösung hat sie da schnell angedacht und vielleicht auch welche Lektion hat sie aus dieser Krise dann ziehen können?
Ja, also zunächst erstmal alle Pharmaunternehmen, die mir bekannt sind, einschließlich das, für das ich tätig bin, haben erstmal einen Krisenstab gebildet, wobei wir eben mit so einer Krise auch noch keine Erfahrungen hatten. Aber Fakt ist, dass wir halt in diesen Krisenstäben erstmal uns angeguckt haben, wie sind nun eigentlich die Bedarfe je Produkt. Denn die Bedarfssituation hat sich deutlich verschoben. Bei einigen Produkten sind die Bedarfe regelrecht durch die Decke gegangen. Wir haben also teilweise 2, 3, 4 Mal so viel an Bedarfen gehabt bei bestimmten Arzneimitteln wie vor der Corona-Krise. Bei anderen Produkten sind die Abverkäufe nahe Null gegangen. Das heißt, wir müssen uns erstmal angucken, wie ist nun die reale Bedarfssituation? Und dann haben wir uns je Produkt angeguckt. Wie sieht's denn aus? Können wir die Bedarfe decken? Oder haben wir Probleme, beispielsweise dadurch, dass wir Roh- oder Hilfsstoffe nicht hinbekommen, dass Mitarbeiter nicht verfügbar sind oder Anlagen nicht verfügbar sind? Und in den Fällen, wo wir gesehen haben, dass wir die Bedarfe nicht decken können, haben diese Krisenstäbe auch entschieden, welche Länder beliefert werden und welche nicht. Und das ist eine relativ spannende Frage, weil jeder denkt immer, da haben die halt die beliefert, die am meisten bezahlen. Das ist aber nicht der Fall. Wir haben uns halt gerade zu diesen Fragen mit anderen Pharmaunternehmen kurz geschlossen und zunächst erstmal die Frage geklärt, in welchen Ländern gibt es denn alternative Therapien, alternative Arzneimittel, auf die Ärzte switchen könnten, damit Patienten nicht leiden müssen. Und dazu muss man mit den anderen Pharmaunternehmen halt reden, weil nur, dass ein Arzneimittel registriert ist, heißt ja nicht, dass es auch verfügbar ist. Das heißt, wir mussten klären, ob die lieferfähig sind. Und so haben wir halt insgesamt versucht, eine Lösung zu finden, die patientengerecht ist, dass also Patienten zumindest notfalls mit Alternativarzneimitteln versorgt werden können. Also das war ein ganz, ganz wesentliches Element. Und natürlich ist es so, wir haben es ja gerade schon gesagt, dieses Thema Rohstoffverfügbarkeit. Ich denke, alle Pharmaunternehmen haben eine sogenannte Verwundbarkeitsanalyse durchgeführt. Das ist vielleicht ein etwas seltsames Wort, aber ich will auch kurz erläutern, was dahinter steht. Und dass sich also je Produkt angeguckt, welche Rohstoffe sind da drin. Mit Rohstoffen meine ich Wirk- und Hilfsstoffe. Und hat sich dann auch angeguckt, wo kommen die her, also welche Lieferquellen haben wir registriert. Und zu jedem dieser Rohstoffe wurde dann halt entschieden, ob man mit der aktuellen Situation zufrieden ist und diese weiter beibehalten will oder ob man weitere Quellen qualifizieren und registrieren muss. So dass man eigentlich sagen kann, dass die meisten Pharmafirmen, zumindest für die kritischen Rohstoffe, nun mittlerweile auch eine alternative Quelle qualifiziert und registriert haben. Ich muss aber auch ehrlich sein und sagen, das ist dann auch meistens wieder in Asien der Fall. Natürlich haben wir auch überlegt, ob wir die Herstellung dieser Materialien nach Europa zurückholen. Und da hat sich jedes Pharmaunternehmen unterschiedlich positioniert. Die einen werden das tun, die anderen nicht. Weil man muss sich halt darüber im Klaren sein, das ist keine Kurzfristlösung. Man muss ja erstmal auch Betriebe bauen, die diese Materialien herstellen können. Und dann müssen diese Betriebe auch von den Behörden abgenommen werden. Das heißt, wir reden da über einen Prozess, der Jahre dauern würde. Aber wie gesagt, hier ist eine ganze Reihe im Fluss. Was vielleicht noch ein ganz spannendes Thema ist, ist, dass eben natürlich auch im Bereich Automatisierung, Digitalisierung sich recht viel getan hat. Und weil wir gerade sehr stark unter den Störungen der Lieferketten durch Schließung von Häfen oder Ausfall von Flügen leiden mussten, haben viele Pharmaunternehmen einen sogenannten Tower eingeführt, also wie ein Flughafen-Tower für jedes Produkt. Und da sieht man halt für jedes Material, welches geliefert wird, wo befindet es sich. Diese Tower sind mit dem Internet verbunden. Das heißt, die wissen, wo droht ein Streik, wo droht ein Sturm, wo droht ein Flugausfall aus welchen Gründen auch immer oder eine Überschwemmung. Und dann werden automatisch die Routen, die Lieferwege umgebucht auf Wege, die sicherer erscheinen. Das hat tatsächlich einen ziemlich hohen Effekt. Aber natürlich ist auch der nur begrenzt, weil nicht nur die Pharmaindustrie gelernt hat, dass es eine gute Idee ist, solche Tower zu installieren, sondern andere Branchen haben das natürlich auch gemacht und routen dann halt ihre ihre Materialien auch entsprechend rum. Aber das ist tatsächlich ein Hebel, der sich als recht sinnvoll erwiesen hat.
Ja, das erinnert mich dann, das ist die Situation, wenn du im Stau steckst und dann bekommst du die Meldung, wie du umfahren kannst, aber die Meldung bekommen natürlich alle und dann ist der Stau irgendwie verlagert. Also ich kann mir vorstellen, dass es nicht ganz so einfach ist. Ein anderer Gedanke, der mir da gekommen ist, ist natürlich, dass auch der Klimawandel und diese ganzen Naturkatastrophen ja auch noch eine Auswirkung haben oder haben könnten. Weil du hast gesagt, Überschwemmung oder Sturm, das
Ja,
hat natürlich auch Auswirkungen.
eindeutig, genau. Und es tut sich immer mehr. Also, du hast absolut recht, durch den Klimawandel sehen wir ja, dass die Anzahl an Naturkatastrophen eigentlich weltweit steigt, ne? Und so wie es jetzt aussieht, ist auch keine Region davon verschont. Abgesehen davon, wie wir jetzt lernen mussten, kann es auch militärische Auseinandersetzungen geben, die man vielleicht so nicht erwartet. Aber man muss wirklich in verschiedene Richtungen denken. Und um eben vernünftige Lösungsansätze zu finden, wie man die Verfügbarkeit von Arzneimitteln absichern kann.
Ja, und eigentlich, was man jetzt ja auch in der ganzen Diskussion um Gas aus Russland betreibt, ist, dass es wichtig auch nicht auf einzelne Hersteller. Also man muss seine Eier in verschiedenen Körbchen verteilen. Das hört man ja auch immer. Das ist auch eine Marketing- oder Finanzweisheit. Aber du hast auch erklärt, es ist nicht so einfach, so verschiedene Standorte zu zertifizieren, weil der Aufwand zu groß ist.
Ja.
Und jetzt mein Gedanke ist auch, die Schweiz ist natürlich, hat auch noch eine Sonderstellung. Es ist ein sehr kleines Land, ist nicht Teil der EU. Und das spüren wir auch, dass viele Medikamente, die noch in der EU erhältlich sind, in der Schweiz gar nicht mehr erhältlich sind.
Ja. Also genau, diese Situation beobachten wir natürlich auch genau, aber wir versuchen Lösungen zu finden, die allen Ländern gerecht werden. Ne? Das muss man wirklich eindeutig sagen. Es wird nicht differenziert in großes oder kleines Land. Und bei diesen Entscheidungen spielt es auch keine Rolle, was ist der Preis des Arzneimittels in dem Land, sondern wir versuchen halt Lösungen zu finden, bei denen Patienten insgesamt möglichst nicht leiden müssen. Schlimmsten Fall halt, indem man auf eine Alternative, umswitcht.
Ist das wirklich, also das tut gut, das so zu hören, weil das müsste ja so sein, es klingt sehr ethisch. Ist das wirklich so? Also.
Ja, ich weiß, dass die Pharmaindustrie kein gutes Image hat, aber wenn man sich mal die Welt anguckt, ist das Image der Pharmaindustrie in den unterschiedlichen Regionen sehr unterschiedlich, ne? In Europa sagt man immer, Mensch, die Pharmaindustrie, die will nur Geld machen. Und in anderen Regionen, wie zum Beispiel in Japan, ist es eher so, dass man sagt, Menschenskinders, die Pharmaindustrie tut ja wirklich was, damit das Leben verbessert und verlängert werden kann. Und dort hat man erkannt, dass gerade die Entwicklung neuer Produkte halt im Wesentlichen dafür sorgt, dass die Lebensdauer ja auch deutlich verlängert wird. Also ich kann dir versichern, dass unser Streben nicht wirklich Profitgier ist. Einfach deshalb, weil wir sagen, das Schlimmste für uns ist ein Reputationsschaden. Wenn man Arzneimittel herstellt und in den Verkehr bringt, dann lebt das Ganze vom Vertrauen am Ende der Patienten, aber natürlich auch der Ärzte und der Apotheker. Wenn man keine gute Reputation hat und daher kein gutes Standing bei den Verbrauchern hat, dann hat man wirklich ein Problem und dann gefährdet man das Unternehmen insgesamt. Deshalb ist es viel sinnvoller zu sagen, man hört sich mal an, was Patientengruppen denken, was die Konkurrenz macht, redet mit denen und versucht, gemeinsame Lösungen zu finden. Aber wie gesagt, das findet im Hintergrund eher statt, hat sich aber jetzt deutlich auch verstärkt in der Krise, das muss man wirklich sagen. Also so viel wie wir jetzt in den letzten 2 Jahren miteinander gesprochen, haben wir vorher vielleicht nicht gesprochen, aber auch vor mehr als 2 Jahren haben wir uns schon über solche Probleme unterhalten.
Ja, es ist spannend, weil das, was du ansprichst, das hat sich auch gezeigt, auch mit der Impfung, dass viele Leute doch pharmakritisch sind und gerade in der Schweiz, die ja eigentlich einen großen Teil ihres Reichtums auch der Pharmaindustrie verdankt, ist diese Skepsis so groß. Aber trotzdem, also man merkt, es wird sehr viel investiert, zum Beispiel in Forschung von Medikamenten gegen Autismus oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das sind aber Länder, die reich sind. Und gegen Malaria wurde, also das ist ein Gefühl, das man hat, wird ja nicht so viel geforscht. Jetzt hat man wahrscheinlich jetzt hat man einen Impfstoff gefunden, aber man muss auch, also so, ich glaube, man muss es differenziert anschauen. Dennoch tut es gut, dir zuzuhören. Und jetzt noch eine Frage, weil was sind dann die Lehren, die Pharmaindustrie jetzt gelernt hat und was aus dieser Krise und was wird sich ändern oder was hat sich schon geändert? Also du hast gesagt, man spricht schon viel mehr miteinander, diese Towers, also es wurden schon einige, hast du schon gesagt, gibt es noch andere Punkte, die sich jetzt verstärken werden oder verbessert haben?
Also das große Learning ist sicher, dass wir gelernt haben, dass wir gemeinsam stark sind. Wir sind ja gerade eher über die Lieferketten gegangen in der Diskussion. Aber wenn man sich alleine mal anguckt, wie jetzt Arzneimittel und auch Impfstoffe gegen Corona entwickelt werden, kein Unternehmen hat das alleine gemacht. Es sind immer Kooperationen, die einfach dann auch dazu geführt haben, dass man viele Dinge beschleunigen konnte, einfach durch eine Bündelung von Know-how. Also ich gehe fest davon aus, dass auch in Zukunft das Bewusstsein erhalten bleibt, dass man zusammenarbeiten sollte und hierbei wirklich sehr gute Lösungen finden kann, die im Interesse der Patienten sind. Es ist halt so, dass die Pharmaindustrie wirklich große Angst hat vor einem Reputationsschaden und von daher ist uns natürlich bewusst, dass unsere Arzneimittel verfügbar sein müssen. Von daher kann man also jetzt erstmal sagen, für die meisten kritischen Rohstoffe sind mittlerweile zumindest alternative Lieferanten qualifiziert und registriert. Ich will damit jetzt nicht sagen, das Problem ist gelöst, weil es natürlich auch sein kann, wenn du zwei Lieferanten hast, dass die aus verschiedenen Gründen ausfallen. Aber zumindest sollte das Problem sich ein bisschen entspannt haben. Was man aber ansonsten eben auch gemacht hat, ist, man hat massiv in Automatisierung und Digitalisierung investiert. Ein Hauptgrund hierfür ist, dass man eben gelernt hat, dass auch eigene Mitarbeiter halt ausfallen können durch Krankheit. Und hier ist wirklich sehr viel möglich. Das Problem, was aber daraus resultiert, ist, dass man natürlich auch Mitarbeiter braucht, die über genügend Know-how verfügen, diese hochautomatisierten Maschinen und Anlagen zu betreiben. Und andere Branchen haben auch Ähnliches gemacht. Also auch andere Branchen haben jetzt in der Krise stark automatisiert und digitalisiert. Aber am Ende wird es halt dazu führen, dass tatsächlich weniger Mitarbeiter als heute wirklich in der Produktion eines Pharmaunternehmens tätig sind. Und das Anforderungsprofil ist dann halt ein anderes. Man muss eben, wie gesagt, viel mehr von Automatisierung verstehen. Und vielleicht eine ganz spannende Sache ist, man hat natürlich auch erkannt, dass man sehr abhängig ist von diesen Firmen, die Maschinenanlagen liefern, weil normalerweise für Wartungen, Kalibrierungen oder Reparaturen, die persönlich vor Ort kommen müssen. Und ich denke, nahezu alle Unternehmen haben jetzt entschieden, dass zumindest ein Teil dieser Tätigkeiten wieder durch eigenes Personal durchgeführt werden sollen, aber das ist nicht so ohne weiteres möglich. Dazu ist sehr viel Spezialwissen erforderlich, also das muss trainiert werden. Das ist etwas, was auch 1-2 Jahre dauern wird. Aber das wird gemacht. Und ein anderes Thema, was vielleicht ganz interessant ist, ist, dass wir eben jetzt auch Möglichkeiten geschaffen haben, Wartungen, Kalibrierungen durchzuführen, ohne dass die Service-Mitarbeiter der Fremdfirmen persönlich vor Ort sein müssen. Das Stichwort hier ist Augmented Reality. Hier haben also dann unsere eigenen Mitarbeiter Spezialbrillen auf. Durch diese Spezialbrille sieht der Service-Mitarbeiter, der also dann noch in seiner eigenen Firma meinetwegen in England sitzt, sieht also genau, was unser Mitarbeiter sieht, einfach weil diese Brille das Bild überträgt. Man kann dann einblenden, Befehle sehr im Detail, was getan werden soll. Selbst auch mit Pfeilen markiert, damit man weiß, an welcher Schraube soll er jetzt drehen und wie soll er da drehen und wie oft und mit welcher Kraft. Das wird also einem alles eingeblendet. Das hat ein bisschen was von Science Fiction, ist aber tatsächlich heute schon Realität. Und das betrifft auch Reparaturen teilweise.
Ist höchst spannend, ja. Das ist eindrücklich.
Ja, und was ich vielleicht auch nicht verschweigen will, ist, also auch große Unternehmen haben, denke ich, alle jetzt auch in irgendeiner Form eine Art Ethikrat eingeführt, der also dann diese Krisenstäbe berät, um damit man eben auch ein aktives Team hat, was sich, wenn Versorgungsengpässe auftauchen, sich ausschließlich darum kümmert, wie man nun eine Entscheidung trifft, welche Märkte versorgt werden können und welche nicht.
Ja, das finde ich noch ganz spannend. Und du hast ja auch gesagt, es ist ein riesen Reputationsschaden für eine Firma, wenn da Lieferengpässe sind. Aber es geht auch darüber hinaus. Also natürlich, es ist ein Reputationsschaden, aber es hat auch Konsequenzen für die Leute, die abhängig sind von diesen Medikamenten. Und da gab es gerade eine Studie, ist rausgekommen, das für die Schweiz, das verursacht horrende Kosten. Also ich denke, das ist auch interessant für unsere Politiker, die immer eigentlich, man hat das Gefühl, das Hauptthema ist für sie die Gesundheitskosten, aber Lieferengpässe verursachen auch große Kosten. Und man muss auch sagen, die Lieferengpässe, die beobachtet man schon eher bei den Arzneimitteln, wo das Patent abgelaufen ist, also eher die günstigeren Arzneimittel. Das Das ist eine Realität. Also das haben Sie da sehr gut aufgezeigt. Jetzt Stichwort Corona. Du hast das gesagt, man hat, das war ja das, viele Leute haben gesagt, es ist ja gar nicht möglich, dass man so schnell einen Impfstoff hat. Und das war möglich, weil die Pharmaindustrie, weil die Forschungsteams auch sehr eng zusammengearbeitet haben, weil man sich auch Informationen geteilt hat, man sich ausgetauscht hat. Und dann war aber, dann hatte man plötzlich diesen Impfstoff und dann ging es los, die ganze Diskussion, wie schnell kann man liefern, warum kann man nicht schneller liefern, man braucht viel mehr Impfstoffe. Und du hast ja ganz am Anfang erwähnt, dass du ja mitgeholfen hast, eine ganze Industrie aufzubauen, also Produktionsketten aufzubauen. Kannst du vielleicht erklären, dass es nicht ganz so einfach ist, so schnell aus dem Nichts Produktionsketten aus dem Boden zu stampfen und dass es eigentlich schon eindrücklich ist, wie schnell das überhaupt gegangen ist?
Ja, also das kann ich nur unterstreichen. Es ist so schnell gegangen wie nie zuvor. Also zunächst erstmal, es gibt natürlich Impfstofffabriken weltweit, aber die stehen nicht leer oder halbleer rum, sondern die produzieren halt Impfstoffe. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, jetzt haben wir eine Corona-Krise und wir brauchen in Riesenmengen neue Impfstoffe, also sollen diese Betriebe das eben auch nochmal on top produzieren. Das Ganze hat mehrere Probleme. Das eine ist, wenn ich jetzt sage, ich habe eine Fabrik, die einen Impfstoff produziert und ich sage, ich mache dann da einen Corona-Impfstoff, dann würden ja die Leute den eigentlichen Impfstoff, der da normalerweise produziert wird, nicht mehr bekommen können. Mhm. Und man muss einfach sagen, auch wenn die Technologien jetzt, insbesondere die mRNA und die Vektortechnologie, die ja die ersten Impfstoffe waren, die zu Corona zugelassen waren, also dazu gibt es natürlich auch Fabriken, die in der Lage sind, das zu unterstützen. Aber man kann jetzt nicht sagen, nur weil eine Fabrik die Technologie hat, kann ich die mal eben nehmen und mache dann Corona-Impfstoff, weil die Herstellung eines Impfstoffs ist sehr im Detail beschrieben und auch Bestandteil des Zulassungsdossiers. Das heißt, man muss immer irgendwelche Anpassungen oder Umbauten vornehmen. Das kommt also auch noch dazu. Das heißt, man konnte also bestehende Fabriken nehmen, aber nicht ohne, ich nenne es jetzt mal technische Anpassungen, einfach mal eben nutzen, um einen Corona-Impfstoff zu produzieren. Das heißt, die Industrie hat eben auch dort gucken müssen, wie gehen wir eigentlich dann um mit den Impfstoffen, die wir bisher produziert haben. Interessanterweise ist bei einigen tatsächlich der Bedarf zurückgegangen, zum Beispiel Stichwort Grippeimpfstoff, aber auch andere, sodass man dann also schon auch Möglichkeiten gefunden hat zu sagen, okay, hier können wir also freie Kapazitäten nutzen, aber dann muss eben eine entsprechende technische Anpassung erfolgen, die ja auch von den Behörden genehmigt werden muss. Ich darf, wie gesagt, in der Pharmabranche nicht einfach sagen, ich baue meine Fabrik um und produziere mal eben. Das sind alles Prozesse, die in einem engen Dialog mit den Behörden laufen. Und von daher muss ich sagen, ging es aus meiner Sicht unglaublich schnell, dass man einfach sich angeguckt hat, welche Fabriken sind überhaupt technisch von der Grundlage her geeignet und auch vom Zulassungsstatus. Ich muss ja eine Zulassung haben, um biologische Produkte und Impfstoffe überhaupt fertigen zu dürfen. Und dann eben die technischen Anpassungen vorzunehmen, damit die Corona-Impfstoffe dann auch hergestellt werden konnten. Also das ist aus meiner Sicht wirklich sehr gut gelaufen. Ich verstehe, dass es aus Sicht der Öffentlichkeit oft zu langsam ist, weil man einfach denkt, nur weil eine Zulassung da ist, ist dann eben auch gleich ein Produkt verfügbar. Aber nur durch Handauflegen können wir eben nicht ein paar Millionen Packungen vom Himmel fallen lassen.
Aber ich habe noch schnell eine Frage. Wenn man nun von ganz neu eine neue Fabrik hochziehen möchte, wie lange braucht man dazu?
Also wenn man eine Fabrik komplett neu baut, also ich sag mal, da ist die grüne Wiese, mindestens 3 Jahre. Ja. Man muss dazu einfach sich klar machen, ich brauche erstmal ja einen Plan, also einen Architektenplan, mit dem gehe ich schon zur Behörde, bevor ich überhaupt anfange zu bauen, um mit den Behörden abzustimmen, ob das deren Erwartungen entspricht. Und also man unter 3 Jahren ist das eigentlich kaum möglich. Man hat natürlich jetzt in der Krise gelernt, wie viele Dinge beschleunigt werden können. Und ich will ergänzen, dass wenn man in einer ähnlichen Situation wäre wie Corona, die Behörden nicht, also gar nicht als Hemmschuh da sind, sondern das natürlich alles mit Priorität sich angucken würden, dann kann man es vielleicht auch 2 Jahre runterdrücken. Aber nach gegenwärtigem Erkenntnisstand würde man eine neue Fabrik, bis die wirklich ans Netz gehen kann, erst innerhalb von 3 Jahren produktiv tätig werden lassen können.
Ja, also das muss man sich das auf der Zunge zergehen lassen, weil dann ist natürlich klar, die Forderungen, die waren irgendwie nicht mehr realistisch. Und auch das interessant, was du gesagt hast, dass bei den Impfungen, also das habe ich auch gelesen, das war auch ein großes Problem in den Entwicklungsländern, dass das wahnsinnig zurückgegangen ist mit den anderen Impfungen, dass das ja. dann auch wieder zu neuen Problemen geführt hat in dieser Zeit, weil der Fokus so stark auf die Corona-Pandemie gesetzt wurde. Jetzt nochmal vielleicht zum Schluss. Du hast ja ein Buch geschrieben.
Ja.
Ehrliche Antworten auf Fragen zu Corona. Was hat dich dazu bewogen, dieses Buch zu schreiben?
Das ist eine ganz interessante Frage. Also wie gesagt, ich bin ja Apotheker mit 30 Jahren Erfahrung in der Entwicklung, Zulassung und Herstellung von Arzneimitteln. Und mich haben Bekannte im letzten Jahr, so August, September, verstärkt angerufen oder auch angemailt. Die waren komplett irritiert, weil die waren offenbar der Meinung, dass wenn jetzt die Impfstoffe zur Verfügung stehen, die Pandemie beendet ist. Und das war für mich ein Schlüsselerlebnis, weil mir war klar, dass das nicht so sein kann. Aber ich habe dann mal drüber nachgedacht und wenn man sich dann mal anguckt, wie Politiker argumentiert haben, hat sich tatsächlich ein bisschen so angehört, dass wenn man sich impfen lässt, man damit den Weg aus der Krise raus hat. Und es kamen dann halt auch weitere Fragen zur Qualität der Impfstoffe. Natürlich auch Fragen dazu, wie konnten die innerhalb von weniger als einem Jahr entwickelt und zugelassen werden. Aber insbesondere auch, wie weit können wir denn den Impfstoffen vertrauen? AstraZeneca zum Beispiel ist ja in der Schweiz nicht zugelassen, aber ich denke auch in der Schweiz haben wir die Diskussion in Deutschland und Österreich verfolgt. Das war ein Impfstoff, der war erst für Ältere empfohlen, dann für Junge. Dann gab es bei den jungen Damen das Problem mit Venenthrombosen. Und dann wurde es wieder für Ältere empfohlen. Und dann kamen eben auch Fragen, wie gut sind denn die wirklich entwickelt? Wie kann man denn den anderen vertrauen? Oder kann man AstraZeneca vertrauen oder nicht? Und so habe ich halt also erkannt, dass da tatsächlich relativ viel Unsicherheit da ist. Hat mir mal den Spaß gemacht, auch ins Internet zu gucken, wo wirklich teilweise völlig falsche Informationen drinstehen oder auch Dinge, die wirklich verstörend sind. Und auch wenn man sich anguckt, wie Politiker damit umgehen, das war eben auch ein Thema, warum kann es sein, dass in jedem Bundesland oder in jedem Kanton unterschiedliche Regelungen gelten, wenn der Virus ja doch der gleiche ist. Und deshalb habe ich mir einfach gedacht, okay, ich nehme diese Fragen mal, die kommen, zu verschiedenen Themenkreisen. Das geht los von, was ist eine Corona-Infektion und wie wird sie übertragen? Welche Hygienemaßnahmen machen Sinn und welche vielleicht auch nicht? Wie gut sind die Impfstoffe, die entwickelt wurden? Wie wurden sie entwickelt und zugelassen? Auch war ein Thema, dass einige gedacht hatten, dass wir hier in der Schweiz Impfstoffe auf Basis einer Notfallzulassung zugelassen haben, die ja bedeuten würde, dass der Hersteller nicht haftet. Das stimmt aber nicht. Es gibt gar keine Rechtsgrundlage in der Schweiz, eine Notfallzulassung zu erteilen. Das war in den USA und in Großbritannien der Fall. Aber das ist halt auch in der Presse ein bisschen unklar halt dargestellt worden. Und da wurden halt auch Begriffe durcheinander gewürfelt.
Ja.
Ich gehe natürlich auch auf die Arzneimittel ein, die zur Verfügung stehen, inwieweit die Sinn machen oder nicht. Aber ich denke jetzt gerade auch mit den wieder steigenden Corona-Zahlen, wenn man das Buch liest, versteht man zumindest, welche Wege aus der Krise führen können.
Ja, also das Buch ist wirklich sehr gut gemacht. Ich durfte das anschauen, ich habe es durchgeblättert, es ist sehr klar erklärt. Es ist, also mein erster Gedanke war, naja, es kommt ein bisschen spät, das hätten wir früher gebraucht. Aber wir sind noch nicht raus aus der Krise, auch wenn im Moment die Corona-Pandemie ein bisschen verdrängt wird, auch aus der Presse. Und ich denke auch für Apotheker, wenn wir so Diskussionen haben mit Kunden, die verunsichert sind, kann man sie gut auf dieses Buch hinweisen. Ja, ich danke dir sehr, Hans-Christian. Also es war wirklich sehr, sehr spannend. Du hast uns einen tiefen Einblick in diese Problematik gegeben und vielleicht auch ein paar Sachen klargestellt, die auch für uns Offizienapotheker vielleicht nicht immer so klar waren. Und ich denke, das hilft uns auch, wenn wir mal wieder in eine Situation kommen, dass unsere Kunden nicht verstehen, dass jetzt schon wieder ein Wirkstoff nicht lieferbar ist. Für sie ist das natürlich ein einschneidendes Problem. Und jeder Wechsel, auch wenn man von einem Generikum zum anderen wechselt, ist einschneidend und mit Ängsten verbunden, mit Unsicherheit, denn haben die Leute das Gefühl, ja, das neue Medikament, das vertragen sie weniger gut und so weiter. Also das ist wirklich ein Problem, das aus meiner Sicht sehr lange auch zu wenig von der Politik anerkannt wurde. Und in dem Sinne kann man auch sagen, die Corona-Krise, so schlimm sie war, hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass jetzt eine gewisse Awareness da ist, auch in der Bevölkerung. Und ich hoffe, dass es auch zu einer Verbesserung führt. Ja, dann vielen Dank auch unseren Zuhörern. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen und ich freue mich, Sie bald wieder auf unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Auf
Ja,
Wiedersehen.
nochmal vielen Dank für die Einladung, Monja, und auf Wiedersehen.